Willkommen zu diesem Audio- oder Videotest zu Shenmue 3. Ihr seid bei Gamers Global und ich heiße Jörg Langer.
Drei Dinge gibt es, die ich gar nicht so schlecht finde an Shenmue 3. Erstens die Grafik, die zwar ein wenig altbacken aussieht, aber auch hübsch und idyllisch. Zweitens, dass Gesprächspartner mir häufig mit einer Geste die Richtung weisen, in der das von mir Gesuchte liegt. Man sieht zwar nicht immer wegen der Kamera, wo sie eigentlich hinzeigen, aber dennoch, der Wille zählt. Und drittens hat der strikte Tagesablauf von Shenmue 3 etwas für sich, auch wenn das nicht immer nur zum Positiven ist. Solltet ihr aber Shenmue 3 wirklich spielen und nicht nach 2 oder 3 Stunden das Gamepad aus der Hand legen, dann dürfte das an der Story liegen, die euch entweder interessieren könnte oder kalt lassen wird. Die Story ist nicht der Hammer, aber eben auch nicht uninteressant und wirklich das Einzige, was das längere Spielen dieses Werks rechtfertigen kann. Denn alles andere an Shenmue 3 ist veraltetes Spieldesign, teils bemüht, überwiegend sogar dilettantisch umgesetzt, mit einem unglaubwürdigen Setting, unglaubwürdigen Charakteren, unglaubwürdigen Ereignissen und unglaubwürdigen Missionen. Mit einem hirnrissigen Wirtschaftssystem dürfte ich noch anfügen. Und mit den schamlosesten Spielzeitstreckmechanismen, mit denen man in der jüngeren Vergangenheit konfrontiert wurde. Und wenn, dann eigentlich nur bei Free-to-Play-Machwerken. Wohlgemerkt, Microtransactions gibt's nicht in Shenmue 3. Es ist aber so designed, als gäbe es sie, beziehungsweise man wünscht sich an vielen Stellen mit einigen Euro Zusatzzahlung die Qual abzukürzen. Wer sich ein klein wenig für Videospiele interessiert, hat Shenmue 1 vielleicht nie gespielt, aber immerhin davon gehört. Im Jahr 1999, beziehungsweise im Westen ein Jahr später, war es sozusagen der heiße Scheiß. Rund 50 Millionen Dollar hatte der erfolgreiche Spieldesigner Yu Suzuki in ein Action-Prügel-RPG versenkt, das noch eine Prise meteorologische und Lebenssimulation enthielt. Trotz des großen Verkaufserfolgs auf Sega Dreamcast konnten diese hohen Produktionskosten nicht eingespielt werden und viele sagen, dass Yu Suzuki höchstpersönlich mit diesem Titel mit dafür verantwortlich war, dass Sega einige Jahre später als Plattformbetreiber unterging. Yu Suzuki sei Dank enthält das Hauptmenü von Shenmue 3 den Menüpunkt Zusammenfassung, was denn in den ersten beiden Teilen passiert ist. Die Ultrakurzform, ein gewisser Ryu Hasuki wächst in den 80er Jahren im US-Marine dominierten Küstenstädtchen Yokosuka in der Tokyo Bay auf, wo er sich mit Halbstarken und Bösewichten prügelt und peinlich genaue Terminvorgaben zu erfüllen hat, um mit NPCs und Questgebern reden zu können. Nachdem sein Vater, ein Martial Arts Meister, ermordet wird, sucht er nach den Verantwortlichen. Es geht um uralte Symbole und mindestens einen Geheimbund. Später landet er noch im Hafen und irgendwann bricht er dann am Ende von Teil 1 Richtung Hongkong auf. Da geht's wieder darum, Geld zu verdienen und endlos Leute abzuklappern und in Combo-Kämpfen und teilweise auch mit Quicktime-Events allerlei Gegner zu besiegen. Schließlich reist er in die chinesische Provinz und trifft dort auf einen großen, wunderschönen Baum, der der Serie den Namen gibt, also Shenmue, und ein Mädchen namens Shenhua. Und genau dort setzt viele, viele Jahre nach Release von Teil 2 auch Shenmue 3 an. Das etwa 16-jährige Mädchen Shenhua, dessen Vater verschwunden ist und das Ryo erst seit wenigen Stunden kennt, lässt den ungefähr 17-jährigen Kampfesmutigen sofort bei sich wohnen und ist fortan ein Herz und eine Seele mit ihm, wie das Leben ebenso spielt. Die Aufgabe von Ryo ist aber weiterhin, dem Mörder oder den Mördern seines Vaters und der Herkunft eines mysteriösen Phönixspiegels nachzuspüren. Shenmue 3 beginnt im Dörfchen Bailu, wo er wie gesagt mit Shenhua in deren Gehöft zusammenwohnt. Der Vater ist verschwunden, das Mädchen verzweifelt, die Zeit drängt und ihr seht auch immer die Uhrzeit oben rechts eingeblendet, die stetig voranschreitet. Jeden Morgen begrüßt euch Shenhua mit einem guten Morgen, hast du gut geschlafen? Und ihr antwortet immer ja natürlich. Und jeden Abend könnt ihr, manchmal müsst ihr das, mit ihr über die Ereignisse des Tages reden. Und oft wird auch einfach Blödsinn erzählt. Beispielsweise, wenn Ryo erkannt zu haben glaubt, dass es kaum Männer gibt in Bailu. Stimmt überhaupt nicht. The men are in the city. All day, every day. You come to spar or fight one of the monks. Which will it be? Bailu ist eh ein seltsames Dorf, eigentlich für seine Martial Arts Kunst bekannt und in der Tat, es gibt eine Kampfschule, wo man durch den Sieg gegen 4 Schüler und den Lehrer bis zum allerhöchsten Duan aufsteigen kann. Aber genauso ist es komischerweise so die chinesische Zentrale für besonders geübte Steinmetze, wie etwa auch der Vater von Shenhua, der verloren gegangen ist. Vor allem ist Bailu aber eines, eine riesige Geldwäscheanlage. Überall stehen Capsule Machines rum, also Automaten, wo man so Sammelzeugs rauszieht, gegen Geld natürlich. Und es gibt bei dieser etwa 50 Einwohner zählenden Ortschaft gleich 3 einzelne Vergnügungsparks, wo man diversen Glücksspielen nachgehen kann. Der einzige Kunde ist übrigens immer der Spieler, sonst ist da niemand. Diese Glücksspiele gehören zu den ganzen Minispielen mit dazu. Und eins der komplexesten ist ein Schildkrötenrennen, wo ihr euch zunächst für eine von 4 Schildkröten entscheidet und die dann auch noch mit heftigen Quicktime-Tastenstaccatos antreibt. Die meisten anderen Glücks- und auch sonstigen Minispiele sind primitiver und das will was heißen. Es gibt auch nicht so viele unterschiedliche, vielmehr wird dasselbe Muster immer wieder durchdekliniert. Etwa Nagelbretter, durch die ihr eine Kugel mit Zufall und vielleicht ein bisschen Planung in ein Siegfeld befördern müsst. Davon gibt's über ein Dutzend unterschiedlich in den 3 Vergnügungsparks. Die meisten Minispiele bestehen aber aus dem Drücken einer einzigen Taste, wenn überhaupt, und fordern euch ungefähr so sehr wie ein Endless Runner, der auf Automatikmodus gestellt ist. Beim höchst komplexen Holzhacken müsst ihr immerhin im richtigen Moment zuschlagen, während sich Ryo roboterhaft von links nach rechts und wieder zurückdreht. Übrigens umjubelt vom Auftraggeber, der offensichtlich nichts Besseres zu tun hat. Dann gibt's noch Angeln, was sogar so ein ganz klein wenig Freude macht, die ersten 2 Mal. Aber ansonsten sind die Minispiele, insbesondere auch die in der natürlich enthaltenen chinesischen Arcade, erschreckend primitiv. Umso schlimmer, dass es kein Zufall ist, dass es derart viele Glücksspiel- und sonstige Minispiele gibt, denn einerseits dienen sie der Spielzeitstreckung und andererseits kommt ihr anders kaum an Geld. Wenn nämlich erstmal alle Blumen und Kräuter abgeerntet sind, die ihr gegen recht viel Yuan verkaufen könnt, vor allem als Sets, bleiben nur noch das Holzhacken, das Angeln und eben die Glücksspiele, um an Geld zu kommen. Die Glücksspiele bringen euch Preise oder Tokens, die ihr in Preise erstmal eintauscht und dann liefert ihr sie im Pfandhaus ab. Dort dürfte dann übrigens, der Kreis schließt sich, auch noch Kapselautomaten-Sets verkaufen. Um allerdings ein komplettes Set zu bekommen, müsst ihr erstmal ziemlich viel Yuan oben einwerfen. Also es ist wirklich ärgerlich. Ebenfalls ärgerlich ist die Langsamkeit sämtlicher Dialoge und die Vergesslichkeit der Leute. Oft kriegt ihr gesagt, hallo, ich bin hier der so und so und mache dies. Dann redet ihr ihn erst aktiv an und dann sagt er nochmal, hallo, ich bin der so und so und ich mache dies. Und wenn er das zum 100. Mal von denselben 12 Personen auf dem Dorfplatz bekommt, obwohl er sie eigentlich nach irgendwas anderem fragen wollt, das kann schon den Puls hochtreiben. Anders als in vergleichbaren questgetriebenen Spielen habt ihr nicht 100 Nebenquests nach ein paar Spielstunden und fragt dazu dann einzelne ausgesuchte NPCs, sondern ist es genau andersrum. Ihr habt eigentlich immer nur eine nächste Quest und vielleicht noch ein, zwei Nebenaufgaben und das Programm geht automatisch davon aus, dass er jeden, den ihr ansprecht, ob Händler oder was auch immer, euch zu diesem Problem weiterhelfen möchte. Allerdings sagen die Leute oft überhaupt nichts Hilfreiches oder nur Dinge, die ihr schon längst wisst. Etliche Dialoge wirken auch schlicht grenzdebil oder über diese Grenze hinaus. Also Rio hat teilweise Erkenntnisflashes, die Kleinkinder mit 4 Jahren schon vor ihm hatten, oder Gesprächspartner reagieren komplett falsch auf irgendetwas. Das wirkt nicht gewollt sehr häufig, sondern es wirkt schlampig und nicht gut in der Qualität gesichert. Also ein ganz blödes Gefühl beim Spielen. Do you have a moment? Oder das Programm beschließt euch zu zwingen, einer alten, summenden Frau eine halbe Minute zuzuhören, ohne dass ihr das abbrechen könntet, wohlgemerkt.
What is it?
I'll come back.
Das anfängliche Dorf öffnet sich erst nach und nach. Er bleibt also immer wieder an unsichtbaren Grenzen hängen. Dann dreht Rio um und sagt, ich muss zurück. Das ist noch okay. Überhaupt nicht okay ist aber, wenn ihr beispielsweise vom Programm schon gesagt bekommen habt, dass ein Charakter nicht mehr mit euch redet, bevor ihr ihm nicht was bringt, dann wollt ihr den Schauplatz verlassen, werdet daran gehindert, mit dem Hinweis nochmal mit dem Charakter reden zu müssen. Das tut ihr, um zu erfahren, dass er erst mit euch reden wird erneut, wenn er ihm wieder was bringt, und dann dürft ihr raus. Das ist wirklich nur schlampig und nervt. Doch nicht alles an Shenmue 3 nervt. Es gibt schöne Grafik, vielleicht nicht gerade technische Avantgarde, aber hübsch, bunt und stimmungsvoll, gerade weil auch die Sonne sich im Tagesverlauf über den Himmel bewegt. Manchmal regnet es auch ein bisschen. Das macht alles Spaß. Man sollte sich halt nicht dran stören, dass man an kleinsten Zäunen hängen bleibt oder auch eine Sonnenblume ein unüberwindliches Hindernis ist. Also es ist keine physisch irgendwie simulierte Spielwelt. Die Kämpfe bauen wie die Vorgänger auf ein Kombo-basiertes System. Man muss also Buttons schnell in der richtigen Reihenfolge drücken. Aber, und das macht die Kämpfe interessant, gleichzeitig ist auch ein kleines RPG-System dahinter, denn ihr müsst viele der möglichen Kombos überhaupt erstmal euch beschaffen bei Händlern und ihr solltet sie dann auch noch trainieren in den Kampfschulen, weil dadurch steigt ihr Level. Allerdings gibt es mehrfach Kämpfe, die ihr einfach nicht gewinnen könnt. Sowas finde ich übel, gerade bei einem System, das sowohl auf RPG als auch Skill setzt. Und dann ist es doch egal, wie ihr euch schlagt, sondern das Spiel lässt euch verlieren, bis ihr einen bestimmten Trigger auslöst.
Wow, this is it.
Oder ich helfe per Nebenquest einem Jungen, das Geld für die Medizin für seinen Opa zusammenzubekommen mit einem weißen Köder, denn er will ein Kapselset vervollständigen, das will er verkaufen, dafür dann die Medizin erstehen. Nur, dann setze ich mich da eine Viertelstunde vor den blöden Automaten, bis endlich der weiße Köder kommt, gebe Dutzende von Yuan aus, gebe ihm das Ding und dann will er gleich das nächste Kapselset vervollständigen. Und ich frage mich, was denkst du dir, blöder kleiner Bengel? Und vor allem frage ich mich, was denkst du dir, Yuzu Tsuki? Und warum lässt du mich nicht dem Opa direkt das Geld in die Hand drücken und schonst meine Lebenszeit? Sehr stolz scheint Yu Suzuki auf das Öffnen von Schubladen zu sein, also dass das möglich ist in Shenmue 3. Das war übrigens auch schon in Shenmue 1 der Fall und da war es genauso quälend langsam. Ihr müsst teilweise in einem Schauplatz Dutzende von Schubladen untersuchen oder 10 Stellen mit Alkoholflaschen, um irgendwas zu finden. Und das ist dann immer quälend langsam. Ihr müsst erstmal in diesem Anvisiermodus, mit dem ihr auch Blumen pflückt, an die entsprechenden entsprechende Schublade ranzoomen. Dann drückt ihr auf Untersuchen, dann drückt ihr nochmal auf Öffnen und teilweise müsst ihr nochmal auf Anschauen klicken und irgendwann dann auf Nehmen, wenn ihr das findet, was ihr sucht. Das ist so Sekunden- und Minuten vertickernd, als wäre das menschliche Leben nicht endlich. Das ist es aber, verflixt nochmal. Und dann sind sämtliche Bewohner von Bailu unglaublich transaktiv. Ich meine, ich will diesen Bengels hier helfen, ihrem Dorf, da waren böse Schläger, aber sie zwingen mich erst zu einem Versteckspiel. Zum Ende der ersten Spielhälfte hin gibt's eine besonders ärgerliche Questserie, die richtig schön zusammenfasst, was mich in Sachen Unlogik und Spielzeitstreckung so stört an Shenmue 3. Ich kann euch hier nur die Kurzform präsentieren. Der Schlägertrupp, dem ihr seit Tagen nachforscht, hat ein Haus besetzt, in dem sitzt ein Unschuldiger, der wichtige Hinweise für euch hat. Logikfehler 1. Wir sind in einem Dorf voller Martial Arts Experten, aber das etwa volle Dutzend von gestählten Kämpfern nimmt es offensichtlich nicht mit nur 3 Schlägern auf. Dann gibt es am Dorfeingang extra 2 Bewaffnete. Alle anderen im Spiel kämpfen ja immer nur mit ihren Fäusten und Füßen. Aber diese beiden Bewaffneten kann ich nicht mal auf die Schläger ansprechen, gegen die sie eigentlich stationiert sind. Logikfehler 3. Jetzt würde ich gerne das Problem lösen, aber ich darf es nicht. Denn ich muss einen bestimmten Move erlernen. Erst dann darf ich überhaupt zurück zu dem Haus mit den Schlägern. Na gut, ist halt so, mache ich das halt. Die Aufgabe ist, ich fasse das schon wirklich sehr zusammen, es ist in Wahrheit viel komplizierter. Ich muss jemanden finden, der einen Supermove hat, der übrigens Bodycheck heißt. Ugh. Und dieser jemand ist sehr scheu und ich muss ihn an einem alten Tempel, wo ich auch lange Zeit gar nicht hin durfte, obwohl da keinerlei Barriere war, muss ich ihn mit einer Schnapsflasche und einem Dampfröllchen quasi hervorlocken. Jetzt vergessen wir mal schnell, dass ich das genau genommen 2-mal machen muss und dass ich auch einen bestimmten Kämpferrang haben muss. Machen wir einfach mal hier weiter. Nachdem mir das gelungen ist, heißt er mich, weiteren Schnaps zu suchen, einen bestimmten 50 Jahre alten Superschnaps. Um den zu finden, muss ich 2 Schauplätze akribisch mit diesem Ranzoomen und Schrank auf und Schrank wieder zu und so weiter durchsuchen, bis ich den irgendwann finde. Und siehe da, der kostet 2000 Yuan. Okay Leute, ich will euch in eurem blöden Mistdorf helfen und jetzt zwingt er mich, 2000 Yuan zu sammeln. So viel Geld hatte ich zu diesem Zeitpunkt, etwa 10 Stunden im Spiel, insgesamt noch nicht besessen. Ich habe gerade 50 Yuan. So, jetzt stehe ich vor der Wahl, ob ich 40 bis 50 Mal das Holzhacken-Minispiel mache, was jeweils etwa 2 Minuten dauert, oder ob ich noch längere Zeit mit dem Angeln mich beschäftige. Kräuter sammeln kann ich nicht mehr, die habe ich schon fast alle abgeerntet. Oder ob ich mit reinem Glücksspiel auf 2000 Yuan komme. Und in meiner Verzweiflung mache ich das. Es gibt zwar eine Wahrsagerin, die Chancen irgendwie verbessert, es klappt aber nicht in jedem Fall. Ich habe es ausprobiert, also mache ich Folgendes. Ich würfle, weil das am schnellsten geht und jedes Mal, wenn ich gewinne, speichere ich und wenn ich verliere, lade ich den Spielstand neu. Und das mache ich so lange, ich habe es auch mit dem Turtle Race probiert. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das mache ich so lange und zwar insgesamt etwa 2 Echtzeitstunden lang, bis ich genügend Tokens habe, die ich dann erstmal in Preise umwandle und die Preise bringe ich dann ins Pfandhaus und da kriege ich mein Geld. Und dann habe ich die 2000 Yuan nach etwa 2 Stunden der völlig demotivierten Sklavenarbeit und bringe diesen blöden Superschnaps zu diesem blöden obdachlosen Altmeister und muss feststellen, dass der mich jetzt noch mehrere Tage lang, also Spieltage lang, auf weitere Quests schickt. und mich gleich 3 oder 4 Mal je 10 Hühner einsammeln lässt und so einen Mist, bis er mir irgendwann diesen Move dann beibringt. Und sorry Leute, wer das, was ich gerade beschrieben habe und was ich wirklich verkürzt habe, ihr werdet dann immer wieder zurück ins Haus von Shenhua geschickt und der Tag ist dann schon morgens um 11 vorbei und der nächste Tag bricht an, bei einer zeitkritischen Kidnapping-Situation übrigens. Wer mir hier bei dieser Beschreibung, die ich verkürzt habe, glaubt es mir, die ich in ihrem ganzen Schrecken gar nicht darstellen könnte, wo ich alles auf Video habe, wer das nicht nachempfinden kann, dass ich mich da komplett vergackeiert und um meine Quality Time gebracht fühle, der hat ein fundamental anderes Verständnis von Spielspaß und attraktiver Freizeitgestaltung, als ich das habe.
Careful, Shenhua!
Und damit komme ich zum Fazit meines Tests. Shenmue 3 hat solide Kämpfe, die reaktionsbasierte Button-Kombos mit einer kleinen Prise RPG mischen, aber eben auch einige Kämpfe, die sich als gezinkt erweisen. Es hat eine insgesamt schöne Spielwelt mit Sonnenaufgängen und Co. an 2 großen Schauplätzen. Es hat vor allem eine Story, die man spannend finden mag. Aber sein Spieldesign ist veraltet, das Questdesign ist veraltet, das Dialogsystem ist veraltet und zwar auf eine Weise, die eben nicht nach charmant und retro wirkt. Die Dialoge sind repetitiv und oft genug sinnentleert. Die Spielwelt und die Situation darin und die Bewohner bleiben weitgehend unglaubwürdig. Die Minispiele sind anspruchslos und nervig, man kommt aber kaum an ihnen vorbei. Vor allem die vielfache Spielzeitstreckung ist ein Graus. Sie entsteht durch unsinnige Zwischenziele, durch reine Fleißaufgaben, durch Glücksspiel als Haupteinkommensquelle, durch immer wieder gleiche Gesprächszeilen längst befragter Leute, bevor sie etwas Neues verraten. Und selbst die eigentlich sympathische Shenhua nervt einfach irgendwann, wenn sie jeden Morgen mich in 2 bis 3 Mini-Cutscenes zwingt mit dem immer exakt gleichen Inhalt, wenn ich doch einfach endlich los möchte. Shenmue 3 ist kein Totalausfall, aber viel schlechter als es sein könnte. Es ist schlampig Design, das zu allervorderst. Die NPCs sind überwiegend ins Groteske verzerrte Stereotypen, die dummes Zeug erzählen. Aber auch die Hauptcharaktere bleiben blass. Denn auf jedes glaubwürdige Gespräch, wo sich Shenhua und Ryu näher kommen, etwa wenn sie über Freunde oder Eltern reden, kommen 2 andere Dialoge, die mich nur kopfschüttelnd zurücklassen. Glaubt übrigens nicht, es würde am 2. Schauplatz besser. Ihr fragt immer noch jeden NPC, der sich nicht vorher ins Wasser stürzt, die immer gleichen Fragen. Ihr kämpft euch immer noch in einer Kampfschule nach oben. Ihr verdient euch immer noch euer Geld mit Holzhacken und Glücksspielen. Nur haben die Nagelbretter in der Stadt eine andere Bemalung als im Dorf. Und ihr seid nicht ohne Kost und Logis zu bezahlen in Senshuas Haus untergebracht, sondern in einem Hotel. Bleiben also die nette Grafik, einige schöne, aber auch viele dämliche Cutscenes und die grundsätzlich interessante, wenngleich quälend langsam erzählte Story. Ob die es euch wert ist, euch das eigentliche Spiel anzutun, das müsst ihr selbst entscheiden. Mir ist das Verhältnis zwischen Spielspaßstunden und reinen Qual- und Fleißstunden zu schlecht bei Shenmue 3. Meine Wertung deswegen 5.0 von 10. Diesen Test gibt's als Audio, Video oder Text auf www.gamersglobal.de.